Wir haben heute einige Gäste unter uns, darüber freue ich mich sehr. Es gibt einen Gast, der vor der Tür steht und hoffentlich bleibt dieser Gast vor der Tür. Es ist Sabine. Sabine kommt, aber erst später. Also ein neuer orkanartiger Sturm namens Sabine zieht über Deutschland hinweg. Und wir dürfen froh sein, dass wir in soliden Häusern wohnen und leben. Das sind wir sicher, wenn wir drin bleiben. Auch wenn es vielleicht ein paar Ziegel abheben könnte. Stürme tragen Namen. Auch Göttinnen in der griechischen Mythologie haben Namen. Eine ist vielen bekannt. Ihr Name ist Justitia. Und sie gilt als Göttin der Gerechtigkeit. Wir finden sie auf alten Münzen abgebildet oder oft ziert sie als Statue Gerichtsgebäude. Vor allem ab dem Mittelalter wird sie meistens mit drei Elementen dargestellt. Einmal mit einem Schwert, in der einen Hand, in der anderen Hand eine Waage und mit einer Binde um die Augen. Das Schwert: ohne Strafe gibt es keine Gerechtigkeit. Die Waage steht für das gleiche Maß. Und die Binde um die Augen, das ist ein Zeichen der Unparteilichkeit und der Neutralität. Gerechtigkeit ist ein Thema, seitdem es Menschen gibt. Insofern ist Gerechtigkeit keine rechtliche Disziplin, seitdem es Demokratien gibt, sondern zuerst ist es ein menschliches Anliegen. Im Grund sehnt sich jeder Mensch nach Gerechtigkeit. Schon Kindern ist es unheimlich wichtig. Vor allem, wenn man Geschwister hat, da geht es um die gerechte Verteilung. Nicht nur des Nachtisches, sondern Geschenke und Aufmerksamkeit. Sie kennen das. Aufmerksamkeit. Im Fußball freut man sich, dass es neben den Regeln auch den Unparteiischen gibt, der sich nach den Regeln richtet, hoffentlich. Und dann wünschen wir uns Gerechtigkeit als Staatsbürger, zum Beispiel bei einem Rechtsstreit. Und wir müssen alle zugeben, dass wir einen Richter besonders gerecht empfinden, wenn das Urteil zu unseren Gunsten ausfällt. Das heißt, menschliche Gerechtigkeit ist quasi nie frei von persönlichen Interessen. Daher braucht es immer eine dritte Person, am besten eine neutrale Person, um gerechte Urteile zu fällen. Ja, aber natürlich auch auf dem Arbeitsplatz. Wer gibt sich damit zufrieden mit dem, was er hat, wenn der Kollege mehr bekommt, ohne ersichtlichen Grund? Gerechtigkeit zieht sich durch alle Lebensbereiche, von daher ist es gut, wenn wir nach Gerechtigkeit streben und sie suchen. Denn Gerechtigkeit erhöht ein Volk, aber die Sünde ist der Leute Verderben. Das steht in den Sprüchen Salomos. Unserem dreieinen Gott sagt man nach, dass er nicht nur für Gerechtigkeit sorgt, sondern dass er sie auch liebt. Wie wir es gerade in der Lesung gehört haben, ich wiederhole das nochmal. Ich handle liebevoll und sorge für Recht und Gerechtigkeit auf der Erde, denn das gefällt mir. Wenn wir uns umsehen und auch ehrlich sind, dann stellen wir fest, dass wir viel mit menschlicher Ungerechtigkeit konfrontiert sind. Nicht nur die Medien berichten täglich darüber, sondern wenn es um die Verteilung der Güter geht, die Schere zwischen Arm und Reich klafft immer weiter auseinander und nicht nur in den sogenannten Dritte Weltländern. Auch bei uns ist das der Fall. Wenn man bei Google im Internet das Stichwort Armut in Deutschland eingibt, dann muss man sich gleich Sorgen machen, weil da liest man, rund 15,5 Millionen Menschen in Deutschland sind von Armut und sozialer Ausgrenzung bedroht. Und da ist man natürlich neugierig und unweigerlich stellt man sich die Frage, ups, bin ich da auch dabei, bei diesen Armen, gehöre ich da auch dazu? Im Neuen Testament gibt es ein Gleichnis, das mir damals als junge Christin auch ziemlich aufgestoßen ist. Ich empfand es als große Ungerechtigkeit, was da beschrieben ist. Und ich lese aus dem Matthäusevangelium, das 20. Kapitel. Dieses Gleichnis ist überschrieben von den Arbeitern im Weinberg. Denn mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Gutsbesitzer, der sich früh am Morgen aufmachte, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Er fand etliche und einige und einigte sich mit ihnen auf den üblichen Tageslohn von einem Denar. Dann schickte er sie in seinen Weinberg. Gegen 9 Uhr ging er wieder auf den Marktplatz und sah dort noch andere untätig herumstehen. Geht auch ihr in meinen Weinberg arbeiten, sagte er zu ihnen. Ich werde euch dafür geben, was recht ist. Da gingen sie an die Arbeit. Um die Mittagszeit und dann noch einmal gegen 3 Uhr ging der Mann wieder hin und stellte Arbeiter an. Als er gegen 5 Uhr ein letztes Mal zum Marktplatz ging, fand er immer noch einige, die dort herumstanden. Was steht hier den ganzen Tag untätig herum? Fragte er sie. Es hat uns eben niemand eingestellt, antworteten sie. Da sagte er zu ihnen, geht auch ihr noch in meinem Weinberg arbeiten. Am Abend sagte der Weinbergbesitzer zu seinem Verwalter, ruf die Arbeiter zusammen und zahl ihnen den Lohn aus. Fang bei dem Letzten an und hör bei den Ersten auf. Die Männer, die erst gegen 5 Uhr angefangen hatten, traten vor und erhielten jeder einen Denar. Als nun die Ersten an der Reihe waren, dachten sie, sie würden mehr bekommen. Aber auch sie erhielten jeder einen Denar. Da begehrten sie gegen den Gutsbesitzer auf. Diese hier, sagten sie, die zuletzt gekommen sind, haben nur 1 Stunde gearbeitet und du gibst ihnen genauso viel wie uns? Dabei haben wir doch den ganzen Tag über schwer gearbeitet und die Hitze ertragen. Da sagte der Gutsbesitzer zu einem von ihnen, mein Freund, ich tue dir kein Unrecht. Hattest du dich nicht mit mir auf einen Denar geeinigt? Nimm dein Geld und geh. Ich will nun einmal dem Letzten hier genauso viel geben wie dir. Darf ich denn mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich so gütig bin? So wird es kommen, dass die Letzten die Ersten sind, und die Ersten, die Letzten. Welche von den Personen möchte man in dem Gleichnis sein? Welcher der Arbeiter? Ja, natürlich der Letzte, der nur 1 Stunde arbeitet und den gleichen Lohn bekommt wie der, der 12 Stunden schuftet. Alle bekommen den gleichen Lohn. Das klingt doch irgendwie nach Protegieren bestimmter Menschen. Oder ist es eher Dummheit? Das Beispiel soll kein Muster sein für eine Arbeitsplatzbeschreibung beziehungsweise ja eine Job Description, denn das würde in dieser Welt nicht klappen. Hier in dem Gleichnis geht es um das unsichtbare Reich Gottes. Als Christ ist man gleichzeitig und auch ganz selbstverständlich Arbeiter im Reich Gottes aus Berufung. Wenn Gott ruft, dann gibt es immer unterschiedliche Arbeiter im Reich Gottes. Menschen, die schon lange Christen sind und solche, die vielleicht erst im hohen Alter Gott kennenlernen und auch gerne was für ihn tun. Dann gibt es Christen, die sind ehrenamtlich in einer Gemeinde tätig und solche, die dafür bezahlt werden. In Seeburg wurde erst letzte Woche ein Ehrenamtsdankefest gefeiert, wo sich die Gemeinde für die Mitarbeit bedankt. Das ist eine Geste der Dankbarkeit. Ja, laut diesem Gleichnis erhalten in dem Gleichnis alle den gleichen Lohn. Ist das nicht irgendwie eine ungerechte Gleichmacherei? Und trägt das nicht erst dazu bei, dass Streit und Unzufriedenheit entsteht? Und zuletzt würde ich sagen, wirkt sich das auch auf die Arbeitsmotivation aus. Wenn anscheinend nicht zählt, was und wie viel man tut, dann kann man doch machen und lassen, was man will, oder? Aber ich glaube, das ist die falsche Schlussfolgerung aus dem Gleichnis. Wenn man das Gleichnis nämlich ein bisschen genauer betrachtet, dann erkennt man, dass zu Gottes Gerechtigkeit etwas Entscheidendes dazugehört. Und zwar ist es Gottes große Güte. Gott zeigt sich nicht als etwas Statisches oder als eine Statue mit zwei oder drei Elementen in seiner Hand, mit Schwert und mit Waage. Gottes Güte, oder man könnte auch sagen, seine Liebe, ist das kostbarste Gut, das wir als Christen haben. Wenn wir uneingeschränkt an diese Wahrheit glauben, wenn Gott, der gut ist, unser höchstes Gut ist, dann werden wir Güte in unserem Leben erfahren. Gerechtigkeit ohne Güte gibt es bei Gott nicht. Für diese Güte hatten die Arbeiter, die 12 Stunden tätig waren, keinen Blick, weil sie so sehr auf ihre Gerechtigkeit pochten, beziehungsweise auf das, was sie bekommen werden. Was ist die Güte Gottes? Wie zeigt sich die Güte Gottes in Verbindung mit Gerechtigkeit? Gott braucht keine Binde um die Augen, um unparteiisch zu sein. Er drückt auch nicht beide Augen zu. Vielmehr entgeht ihm nichts. Er sieht alles, was wir tun, aber auch das, was wir unterlassen. Er hat keine Lieblingsnachfolger oder Arbeiter. Er hat keine Favoriten. Das haben wir vor 2 Wochen gehört im Gottesdienst. Das hat Pastor Guderian betont. Ja, auch wenn die Ersten die Letzten werden und die Letzten die Ersten, Gott liebt seine Arbeiter und gibt ihnen das, was sie brauchen. Und das lässt er sie auch wissen durch sein Wort. Und er hält Wort. Und da kommt am Ende auch nicht weniger dabei heraus als versprochen. Das Zweite, Gottes Gerechtigkeit. Bei Gottes Gerechtigkeit geht es vor allem um Beziehung und nicht um Neutralität und Sachlichkeit. Er nennt die Arbeiter Freunde. Und das ist kein Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis. Das ist Ausdruck von Liebe, Freundschaft und Fürsorge. Ein ähnliches Bild von Gerechtigkeit kann man bei einer Familie beobachten. Eltern möchten ihre Kinder immer gleich und gerecht behandeln, doch immer wieder bekommt ein Kind mehr Aufmerksamkeit. Nicht, weil es es verdient hätte, sondern weil es es gerade braucht, zum Beispiel, wenn ein Kind krank ist. Und bei Gott ist es nicht anders. Wir brauchen keinen neidischen Blick auf andere werfen, wenn sie augenscheinlich mehr bekommen. Wir sollten wissen, dass ein gerechter Lohn auf uns wartet. Weil, drittens, weil er uns als Nachfolgern das gibt, was wir verdienen. Es zählt nämlich wirklich, was wir tun für Gott. Und als stärkster Faktor zählt die Motivation. Arbeite ich zuerst für ihn? Da ist es egal, ob man als Arzt arbeitet oder als Anwältin, als Mutter oder als Rentner unterwegs ist. Oder doch in erster Linie für mich und die Stillung meiner Bedürfnisse und Wünsche oder für die Erfüllung meiner Ideale. Es ist unheimlich tröstlich zu wissen, dass diejenigen, die im Hintergrund arbeiten, von Gott gesehen werden und auch belohnt werden. Die kleinen und auch die großen Opfer, die wir ihm bringen, an Zeit, an Liebe und auch an Hingabe, aber auch an couragiertem Handeln. Im Kapitel davor, in Matthäus 19 und in 2 anderen Evangelien, steht etwas vom Lohn der Nachfolge. Und Jesus sprach: Wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlässt um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfange, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker mitten unter Verfolgungen und in der kommenden Welt das ewige Leben. Viele aber werden die Letzten sein und die, die Ersten sind und die Ersten sein, die die Letzten sind. Gottes Gerechtigkeit ist von Güte gekennzeichnet und ohne sie geht's nicht. Wir dürfen wissen, dass unser Tun von Gott wirklich gesehen wird. Unser Tun bringt uns Gott nicht näher. Wir können uns den Himmel bzw. das Reich Gottes nicht verdienen durch gute oder gerechte Taten. Allerdings folgen dieser Gottesbeziehung gerechte Taten und Handlungen. Und wir werden belohnt. Ich schließe mit Paulus' Aufforderung im Brief an die Galater. Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. Amen.